Willkommen zurück aus der längsten Winterpause, die Podcast Deutschland wahrscheinlich gesehen hat. Wir schreiben den 6.2. und wir melden uns nach unserer Podcast-Folge vom 24.12. zurück. Lars, ich glaube, es war die längste Winterpause und das längste, was Podcast Deutschland gesehen hat, oder?
Was zumindest Digital Palaver gesehen hat, denn ihr kennt uns ja noch nicht mal ein Jahr. Ich freue mich aufs Jubiläum und ich glaube, im ersten Jahr, da darf man sich einfach noch alles erlauben. Und wir haben noch ein besonderes Highlight heute, oder?
Ja, wir sitzen nämlich nicht zu Hause und nicht vor unseren Telefonen oder vor unseren FaceTime-Anlagen, sondern wir sitzen hier in Karlsruhe bei der BWGV-Akademie, haben heute einen Workshop-Tag gemacht, sitzen gerade vor unseren Workshop-Teilnehmern, die uns gleich relevante Fragen zum spannenden Thema Employer Branding, was heute ein Riesenthema war, in unserem Workshop stellen werden. Und dementsprechend würde ich sagen, let's go!
Let's go! Bevor wir einsteigen und direkt in die Praxis gehen, hätte ich gesagt, was ist denn eigentlich Employer Branding? Lass uns das nochmal kurz rekapitulieren. Und wir reden ja viel darüber, im Marketing einfach die richtigen Zielgruppen zu erreichen und möglichst viel Sichtbarkeit zu bekommen, um nachher ja Leute dazu zu bringen, dass sie sich bei uns bewerben, dass sie bei uns kaufen, dass sie unserer Marke folgen. Und Employer Branding ist im Prinzip genau der Baustein, dass ich Leute davon überzeuge, sich bei mir zu bewerben, indem ich eben eine Arbeitgebermarke aufbaue, indem ich über meine Werte erzähle, meine Kultur, meine Besonderheiten, die ich als Arbeitgeber, ja, meiner Mitarbeiter in Zukunft biete. Und um nicht mehr und nicht weniger soll es heute gehen.
Ja, es ist vor allem ist das Thema Employer Branding nicht nur interessant, weil ich mich in einem Markt befinde, wo ich plötzlich keine Mitarbeiter mehr finde, wo ich plötzlich in einem ganz, ganz krassen Wettbewerb aufgrund von Globalisierung stehe. Wir sprechen jetzt hier von gerade im IT-Bereich, von Talenten, die ich teilweise auch international rekrutieren muss. Es zahlt ja auf alle Werte in meinem Gesamt- oder auf alle Kanäle in meinem Gesamt-Marketing-Portfolio, in meinem Gesamt-Vertriebskonzept ein. Ich kann nicht ein beschissenes Unternehmen sein, nichts nach außen kommunizieren und dann erwarten, dass der Vertrieb läuft, dass meine Social-Media-Kanäle laufen, dass ich von außen, von anderen Stellen als seriös oder sinnvoll oder erachtenswert angeschaut werde. Dementsprechend zahlt Employer Branding darauf ein und natürlich haben die Generationen XYZ die Erwartungshaltung, so hey, ich kann mir meinen Job zurzeit aussuchen. Also der Arbeitsmarkt gibt es einfach zum größten Teil her, dass die meisten sich ihren Job aussuchen können. Also muss ich mit einer vernünftigen Arbeitgebermarke und mit einer vernünftigen Positionierung am Markt einfach auftreten.
Definitiv, denn kaum einer geht mehr in Stellenbörsen und sucht sich ganz aktiv nach einem neuen Job. Ja, das kommt schon vor, auch wenn man vielleicht länger sucht oder wenn man großes Unternehmen ist, dann sollte man dort präsent sein. Kleine tun sich da oft schwer, also muss ich neue Wege finden und Wege nutzen, um meine Zielgruppe anzusprechen. Und genau darum soll es heute gehen, auch mal solche Wege anzuschauen. Was können denn andere Kanäle sein? Die finden ja nicht nur online statt, aber auch. Und das wollen wir heute mal genauer beleuchten.
Bevor zum ersten Ding, ich will gerade nochmal einhaken, was das Thema kleine Unternehmen angeht. Super Hinweis von dir. Kleine machen sich das häufig schwerer. Also kleine und mittelständische Unternehmen. A, fehlt häufig in den Personalabteilungen das Know-how. Das ist völlig egal, ob ich jetzt 1, 2, 5 oder 100 Mitarbeiter habe. Häufig fehlt bei der Personalabteilung das Know-how, um einschätzen zu können, okay, was für eine Marke muss ich denn überhaupt aufbauen, beziehungsweise auch die Fähigkeiten, eine Marke aufbauen zu können, weil die sich halt für klassische HR-Themen spezialisiert haben im Normalfall. Weil vor 10 Jahren, wenn jemand eine Ausbildung zum Personalreferent gemacht hat, war er da nicht im Portfolio mit drin, mit Social Media umzugehen, zu wissen, wie eine Ad-Strategie funktioniert, zu wissen, wie ich meine Werbung oder meine Kommunikation nach außen, aber auch nach innen gestalte. Das waren ja eigentlich alles immer nur Marketing-Themen. Mittlerweile muss das auch ein guter HRler im Portfolio haben. Und das Zweite ist, viele Kleine können sich das halt auch einfach nicht leisten, in den großen Plattformen mitzumischen. Also ich spreche jetzt nicht von Facebook oder von Instagram, wo ich ja noch relativ viel Traffic, viel Impressionen für wenig Geld bekomme, sondern hau halt mal eine Anzeige auf Stepstone raus, dann bist du deine 4- bis 5-stelligen Scheine los.
Auf jeden Fall. Und die haben halt nicht verstanden, dass ich mit dem gleichen oder dem halben Budget vielleicht auch mal auf Snapchat oder TikTok oder wenn es noch nicht so speziell sein soll, dann auf Facebook eine viel höhere Reichweite und damit eine ganz andere Zielgruppe ansprechen können, nämlich die Latenzsuchenden, die zwar gerade nach einem neuen Job suchen, aber nicht aktiv dafür auf Webseiten gehen, in Stellenbörsen etc.
Ja, ich würde sagen, das war genug Intro-Gequatsche von uns. Wir haben hier einen Haufen hungrige und lusthabende Podcast-Teilnehmer sitzen. Wer mag denn als erstes? Ja. Ja, genau. Sag, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und wichtig, Kopfhörer aufsetzen, damit du dich selber hörst.
Okay, dann erstmal hallo von mir. Mein Name ist Martin Rubatsch. Ich arbeite bei der Feuerbank Südliche Weinstraße Wasgau und bin dort im Marketing zuständig für alles, was online passiert. Meine Frage war jetzt, ihr habt es gerade eben schon angeschnitten, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Online-Kanäle. Und wie würdet ihr da vorgehen? Haut ihr Employer Branding technisch dieselben Sachen auf Instagram, Facebook, Xing und LinkedIn raus oder würdet ihr da Unterschiede machen?
Willst du zuerst, Lars, soll ich?
Gerne. Ey, bloß nicht auf jedem Kanal das Gleiche raushauen, weil ich will doch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Außer ihr sagt halt, okay, ich suche die eierlegende Wollmilchsau, die soll alles können und die soll auch jedes Alter haben und alles wissen. Aber eigentlich ist es doch so, wir sollten eher selektieren und gucken, Azubis brauchen einen eigenen Kanal, eine andere Ansprache, vielleicht ein bisschen flapsiger, ein bisschen noch innovativer, noch mehr direkt auf die Fresse, damit ich eben die Aufmerksamkeit bekomme und die überhaupt im Feed hängen bleiben. Und auf der anderen Seite, wenn ich eher Führungspersönlichkeiten ansprechen will, ich weiß nicht, ob ich die auf TikTok finde, ne? Sondern da würde ich eher in ein Business-Netzwerk reingehen, da will ich ja vielleicht schon eher Berufserfahrung, da will ich vielleicht, dass die auch vielleicht schon mal Mitarbeiter geführt haben, da bin ich auf einem ganz anderen Level unterwegs. Mit 16, wenn ich mal von mir ausgehe, da wusste ich noch nicht, dass es ein Xing und LinkedIn gibt. Das habe ich erst im Studium oder nach dem Studium aufgebaut. Das heißt, wenn ich jemanden mit Berufserfahrung will, Xing, LinkedIn, wenn ich dagegen einen Azubi will, da muss ich mal gucken, wo sind die denn unterwegs? Auf sehr viel jüngeren Plattformen. Und da gibt es ja viele Statistiken, die halt sagen, hey, die sind auf Instagram unterwegs, auf TikTok, Snapchat vielleicht noch. Aber was die alle gemein haben, ist zum Beispiel ein YouTube. Aber selbst in YouTube, wo eigentlich alle Zielgruppen sehr, sehr stark aktiv sind, sollte ich differenzieren in dem, was ich ausspiele. Weil ein Jugendlicher guckt vielleicht auf ganz andere Werte und Themen als jetzt eine Führungskraft. Ja, die Führungskraft, die will vielleicht eher hören, für wie viele Mitarbeiter hat sie denn Führungsverantwortung? Mit was für Budgets verwalten die? Ein Azubi kommt nicht her und will direkt eine Million Budget verwalten. Also gibt es vielleicht Leute, die ja, können
kann
das.
Er, aber kann er gerne tun, wenn er, wenn er die Kompetenzen hat, warum nicht?
Why not? Das stimmt. Aber da wäre ich schon froh, wenn die ihr Taschengeld zusammenheben. Aber that's another story. Also ich würde auf jeden Fall verschiedene Kanäle bedienen, die aber dann auch zielgruppenspezifisch und die natürlich dann mit unterschiedlichen Inhalten bedienen.
Ja, ja, Inhalt ist genau das richtige Thema. Du hast gerade eben schon gesagt, wir brauchen, also jede Plattform ist ein eigenes Zimmer und jede Plattform muss ich halt dementsprechend bespielen. Also ich gehe ja auch nicht in der Küche aufs Klo. Also ich kacke ja auch nicht auf den Küchentisch, sondern ich bin da zum Essen und andersrum genauso. Dementsprechend, jede Plattform hat ihre eigenen Regeln und auch ihre eigenen Ansprüche an Content. Ganz krasser Unterschied Xing zu LinkedIn. Xing mittlerweile eher ein Recruiting-Tool, eher eine digitale Visitenkarte, eher ein Lebenslaufbetrachtung. Warum? Weil wir haben dort relativ wenig Content-Marketing-Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, zwar Ads zu schalten und über Premium-Accounts die richtigen Leute anzuschreiben und herauszufiltern und. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, mich als Experte durch Content zu positionieren, während LinkedIn mir immer mehr Möglichkeiten bietet, ähnlich wie Facebook, multimediale Inhalte auszuspielen. Egal ob Fotos, Videos, Tonspuren, Blogartikel, Notizen, Karussell, Ad-Möglichkeiten grundsätzlich, dann einfach Karussell-Beiträge, wo ich ganz viele Bilder hintereinander posten kann, die einfach ästhetisch schön aussehen. Ich habe heute was gelesen, es wird demnächst Conversion-Ads geben. Es wird demnächst bessere Lead-Ads geben. Und was ich richtig geil fand, es wird die Story-Funktion geben. Dementsprechend wird LinkedIn ähnlich wie Facebook den Schritt machen in die Richtung des Story-Contents, des kurzweiligen 24-Stunden-Contents, der sich von alleine löst, wo ich eben andere Geschichten erzählen kann, die deutlich kurzweiliger sind. Aber mir muss bewusst sein, das ist LinkedIn. Klar, ich muss mich dort als Marke professioneller positionieren wie auf Facebook, muss vielleicht im Kontext des Deutschen auch hier ein bisschen siezen anstatt duzen. Da aber auch, es muss zum Unternehmen passen, erstens. Und zweitens muss es zur Person passen. Also ich zum Beispiel duze alle meine Kunden und die können damit gut leben, weil sie mich aber auch genauso kennenlernen. Das ist mein persönlicher Ansatz. Würde ich es jetzt grundsätzlich einer Bank zum Beispiel, wir sind ja hier bei den Genossenschaftsbanken, würde ich es jetzt einer Bank empfehlen, auf LinkedIn permanent zu duzen und die gleiche Strategie zu fahren wie auf Facebook? Eher weniger. Das ist Fingerspitzengefühl und muss immer darauf angepasst werden, was ich auf der jeweiligen Plattform suche. Suche ich Azubis auf LinkedIn? Werde ich wahrscheinlich nicht finden, also schreibe ich die schon mal raus. Suche ich eher Führungskräfte und Entscheider und will mich mit denen vernetzen und die vielleicht bei denen potenziell einen guten Eindruck hinterlassen, dann sollte ich eher siezen und die Inhalte auch, bitte nicht falsch verstehen, etwas konservativer gestalten, als ich es jetzt auf einem TikTok machen würde. Also ich würde jetzt kein Dance-Video vom Vorstand reinmachen. Kann funktionieren, glaube ich, aber ist LinkedIn die falsche Plattform dafür. Was ich aber reinpacken würde, wäre zum Beispiel ein Vorstands-TV, eine Videonachricht vom Vorstand über die aktuelle Lage der Bank oder einen Imagefilm, der einfach emotional sehr aufgeladen ist, wo Mitarbeiter darüber erzählen, was sie alles tun und was ihnen alles wichtig ist, was für sie das Thema Volksbanken, Raiffeisenbanken zum Beispiel ausmachen oder das jeweilige Unternehmen. Sowas kann man auf LinkedIn hervorragend spielen. Story-Funktion, wenn sie kommt, kann ich sie genauso nutzen. Auf Veranstaltungen, auf Messen, auf Vorträgen, Weiterbildung etc. Würde ich posten, was ich jetzt gerade esse, wie ich es auf Instagram mache? Auch eher weniger, außer ich bin ein Koch oder komme aus der Gastrowelt. Also dementsprechend, es gilt hier einfach die Kanäle zu differenzieren und auch die Inhalte dementsprechend anzupassen.
Das hast du wunderbar zusammengefasst, Arthur. Ich möchte zwei Sachen noch ergänzen. Xing rudimentär oder nochmal zusammengefasst, eher ausgerichtet auf die Dachregion, also deutschsprachig, Fokus Deutschland, Österreich, Schweiz und da auch eher so für den guten deutschen Mittelstand. Und bei LinkedIn eher so der internationale, die internationale Zielgruppe plus immer mehr, ihr habt schon gehört über die Stories, immer mehr die Entwicklung hin zu einem Business Facebook. So kann man sich es auch vorstellen, mit allen Funktionen, Gruppen, Veranstaltungen etc. Arthur hat es schon aufgezählt und deswegen kaum verwunderlich, dass da auch eine Story-Funktion kommen soll und das generell als Thema im Employer Branding. Es geht darum, Geschichten zu erzählen und das kann ich perfekt mit Stories machen. Die kann ich ja auch Mitarbeitern mitgeben und ich glaube, da kommen wir auch schon zur nächsten Frage.
Genau. Martin, Frage beantwortet? Yes. Sehr gut. Live-Podcast ist einfach geil, ohne Witz. Das müssen wir in Zukunft öfter machen. Genau das Gleiche, einmal Kopfhörer auf, dann hörst du dich selber und so nah ans Mikrofon wie wir etwa.
Hallo?
Hallo erstmal.
Hallo erstmal.
Ich will mich gar nicht selber hören.
Alles gut.
Ja, also ich bin Alexandra, ich komme aus Göppingen und arbeite bei der Volksbank Göppingen als Online- und Content-Managerin. Und ich habe die Frage, wie ist eure Meinung zu Corporate-Influencern und was muss einen Corporate-Influencer ausmachen?
Ah, geile Frage. Also erstmal vielen Dank für die Frage. Grüße gehen raus an Mario Leutner, der mich zum allerersten Mal vor ein paar Jahren auf das Thema gebracht hat. Corporate Influencer, für die, die es nicht wissen, Corporate Influencer sind Influencer, also Einflussnehmer mit einem gewissen Netzwerk, geboren aus dem eigenen Unternehmen heraus. Im Vergleich zum klassischen Influencer-Marketing, wo ich mir Reichweite, Community oder Zielgruppe einkaufe bei Influencern, die es geschafft haben, diese aufzubauen. Klassische Beispiele, Mode-Influencer, Fitness-Influencer, da gibt es ja in jeder Branche so sein eigenes Ding, bis hin zu Finanz- und Immobilien-Influencern, habe ich bei Corporate-Influencern den riesen Vorteil, dass das im Normalfall Mitarbeiter sind. Sprich, das sind Mitarbeiter, die nach außen gehen und die Marke des jeweiligen Unternehmens nach außen tragen, in entweder freiwilliger Position, was es selten gibt, aber auch gibt, das ist natürlich absolutes Marketinggold. Wenn du solche Leute an der Backe hast oder an der Hand hast, dann geh raus und sorg dafür, dass sie nie wieder weggehen. Das sind die perfekten Menschen, die du weil die Bock haben, das Unternehmen nach außen zu tragen. Das ist, die bauen Reichweite auf, die nutzen die jeweiligen Kanäle, wo sie unterwegs sind und tragen die ganzen Nachrichten und die ganzen Themen, die dein Unternehmen betreffen, nach außen, ohne dass du Geld ausgeben musst für Reichweite, für verschiedene Sachen, wie du es bei einem klassischen Marketingkanal machst. Deswegen, wenn die Möglichkeiten da sind und Menschen das schon freiwillig tun, all in. Also das sind genau die Leute, die du brauchst für deine Marketingstrategie. Wenn es diese nicht gibt, dann ist es natürlich sinnvoll, die aufzubauen. Wie baue ich die auf? Indem ich als allererstes mit gutem Beispiel vorangehe. Ich kann nicht erwarten, andere zu begeistern, so hey, du bist jetzt unsere Markenfigur und du machst jetzt bitte und du bist bitte der Vorzeigekasper, der in seinem Instagram und in seinem Facebook rah-rah, unser Unternehmen ist so geil, schreit, wenn ich selber nicht davon überzeugt bin. Also ich muss am Anfang der Fackelträger sein, der vorangeht und die Figur eben macht. Ich bin derjenige, der zeigt so, hey, unser Unternehmen ist geil und so sieht unser Arbeitsalltag aus und das sind unsere Werte. Und das gefällt mir hier besonders gut und ich dokumentiere ein bisschen den Alltag. Also ich muss mit der Fackel vorauslaufen, damit ich andere erstmal anstecken kann.
Das ist natürlich nur bildlich gesprochen. Ihr solltet das nicht mit einer Fackel zum Mitarbeiter gehen, den anzünden. Anyway.
Boah, der war richtig flach.
Füße hoch, der kommt flach.
Der kommt richtig flach.
Aber was das Thema trotzdem betrifft, es ist authentisch. Ja? Ihr habt niemand authentischeren als eure eigenen Mitarbeiter, denn wenn die euer Unternehmen nicht feiern, okay, dann haben wir ein anderes Thema. Aber das sind doch genau die ersten Multiplikatoren, die ihr habt. Und die solltet ihr anzapfen. Und da muss es übrigens auch nicht direkt in meinen Augen zumindest die Person sein, die schon 100.000 Follower hat, sondern das kann ja im Kleinen beginnen. Das sollte einfach eine Person sein, die affin ist für die Themen und die dir Bock drauf hat und die keine Scheu hat, vor die Kamera zu stehen. Und wo ihr auch wisst, dass die Person loyal ist, denn das kann gut und gerne mal passieren, dass die Leute eben direkt die Person wahrnehmen als Brand und nicht direkt das Markenlogo mit in Verbindung bringen. Und darum geht es doch genau. Menschen wollen Menschen folgen und deswegen ist die Authentizität hier sehr, sehr hoch und genau dieses Vehikel sollte man anzapfen. Die Mitarbeiter sollte man befähigen, dass die einfach rechtlich auch auf der feinen Seite sind und denen muss natürlich auch klar sein, dass die am Abend nicht ein Bild posten, wo der Tresor steht oder wo die Sicherheitskameras sind. Also die brauchen eine gewisse Richtlinie, gewissen Leitplanken. Und dann sind es die Mitarbeiter, die da wirklich eine Geschichte zu erzählen haben. Ganz andere Blickwinkel auch auf das Unternehmen, als ich es vielleicht immer aus Marketing-Sicht habe, aus HR- oder Vertriebssicht, sondern die bringen eben nochmal einen ganz anderen Blickwinkel rein und die berichten dann auch mal, wo sie am Wochenende unterwegs sind. Die bringen vielleicht dann auch mal die Sponsoren oder Sponsorings ins Gespräch, soziales Engagement. Die sind einfach auch in der Region unterwegs.
Präsent.
Die sind einfach präsent.
Ja,
bringen ihr regionales Netzwerk mit und sind damit auch, wie du gesagt hast, genau die Fackelträger, die dann auch nach draußen neue Leute inspirieren, als Kunden oder als Mitarbeiter etc.
Ja, vor allem, jetzt gehen wir mal ganz, ganz zurück zur Basis. Employer Branding, was bedeutet das? Employer Branding heißt, ich schaffe eine Marke eines Arbeitgebers, die attraktiv genug ist, dass neue Mitarbeiter angezogen werden, aktuelle Mitarbeiter gehalten werden und Mitarbeiter sich innerhalb des Unternehmens verändern und Karriere machen und eben nicht nach außen gehen. Wenn ich die Leute habe, die genau diese Themen erfüllen, die Karriere machen im Unternehmen, die hingehen und andere Leute zum Beispiel werben, dann erfülle ich das doch genau damit und dann müssen die zwangsläufig keine riesen Reichweite haben. Weil ganz ehrlich, eine gute Empfehlung von jemandem, der vielleicht 10 Freunde auf Facebook hat oder im privaten Umkreis in 3 Vereinen drin ist und ein paar Kontakte hat, wenn der einen Mitarbeiter bringt, weißt du, so einfach nur durch die Empfehlung, weil er positiv über sein Unternehmen spricht, online und offline, also wir sind hier auch nicht nur im Social-Bereich, sondern das ist auch im Umfeld. Wenn er einen Mitarbeiter bringt oder eine Empfehlung, ist das ja prozentual auf, oder beziehungsweise nicht prozentual, sondern geldtechnisch gerechnet, so viel wert. Ey, was kostet ein Headhunter heutzutage? Je nachdem sind das 6 Monatsgehälter. Was kostet es dich an Zeit, Leute über Xing kalt anzuschreiben in der Hoffnung, dass die zu deinem Unternehmen passen.
Und was passiert überhaupt?
Und was passiert überhaupt? Das ist ja auch kein Erfolg garantiert. Also da sind mehrere tausend Euro und wenn ich dann jemanden habe, wo das freiwillig macht, wo freiwillig über das Unternehmen spricht und als Marke Menschen anzieht, das ist doch das Geilste, was ich bekommen kann. Und genau die Menschen muss ich dann fördern. Wie fördere ich die? Fähigkeiten, Workshops, finanzielle Anreize, zeitliche Anreize, völlig egal. Jeder hat andere Motivationsknöpfe, die er braucht. Dementsprechend all in, wenn ich so Leute habe.
Wie gehe ich vor? Einfach mal eine Mail an den ganzen Firmenverteiler schreiben, was ihr vorhabt. Und die müssen ja auch nicht, die können ja aus jeder Altersgruppe kommen. Und das muss, wie Arthur schon gesagt hat, nicht unbedingt der Instagrammer sein. Das kann auch ein Blogger sein. Und das kann auch ein Blog über ein anderes Thema sein. Und ich kann einfach mal gucken, wie kann ich diese Fähigkeiten für mich als Unternehmen nutzen.
So, dann würde ich sagen, nächste Frage.
Next. Herzlich willkommen in der Show, Jens.
Hi zusammen, ich bin der Jens, bin Social Media und Web Content Manager von der Volksbank in Laa, Nähe Europapark, dass man es eingruppieren kann. Ich habe natürlich auch ein paar Fragen, und zwar, wie seht ihr das? Sollte Mitarbeiter da aktiv mit einbezogen werden? Und wenn ja, wie kriege ich sie denn motiviert dazu, dass sie wirklich alles dafür gebe, dass die Bank besser wird, bekannter wird? Wie seht ihr das?
Wie eben schon gemeint, das Thema Corporate Influencer, safe. Also eine Bank oder auch ein Unternehmen lebt von der Marke. Und die Marke besteht eben nicht aus dem Logo, die Marke besteht aus dem Menschen. Gerade, also wir sind ja hier im Volksbankenumfeld. Wer ist denn der Ansprechpartner beim Kunden draußen? Das ist nicht der Vorstand, das ist nicht das Volksbank Laa-Logo, das ist nicht irgendein Stock-Footage-Material. Es ist am Ende des Tages entweder der Schaltermitarbeiter und bei schwerwiegenderen oder komplexeren Fragen ist es der Berater, gegebenenfalls der Spezialberater. Sprich, das sind alles Personen, mit denen ich im direkten Umfeld stehe, und das sind die wahren Multiplikatoren. Deswegen muss ich die natürlich auch fördern und die aktiv auf die Reise mitnehmen. Das kann ich machen, indem ich Transparenz zeige, als Personalabteilung oder als Marketingabteilung hingehe und sage, hey, wir haben folgende Themen vor, wir wollen das, das, das und das machen. Wir sind hier aktiv, wir nutzen diese Kanäle, wir wollen euch in den Mittelpunkt stellen. Wer hat Lust? Mit wem dürfen wir anfangen? Ein gutes Beispiel geben. Dem Ganzen dann eine gewisse Coverage geben, sprich zu sagen, hey, guck mal, das ist unsere Vanessa Hoppen jetzt beispielsweise hier von der Volksbank Laa, die ein tolles Heimatvideo gedreht hat. Das ist unsere Vanessa Hoppen und die steht für uns und für das Thema Heimat und hat extrem viel Spaß und Freude dran. Und diese Spaß und Freude zündet normalerweise bei anderen Menschen auch das Thema an, so, hey, irgendwie will ich da mit dabei sein. Ich bin doch mindestens genauso gut.
Wenn die das kann ich das auch.
Ja, genau. Es ist so ein gewisser Ego-Faktor natürlich mit drin. Aber auch einfach das Thema so, hey, eigentlich hat sie recht. Eigentlich fühle ich genau den gleichen Stolz und bin froh, da zu arbeiten und mag es, da zu arbeiten. Was ich niemals schaffen werde, ist von 450, 500, 600.000 Mitarbeiter, dass ich 1.000 Influencer habe. Das werde ich nicht schaffen, weil nicht alle diese Medienkonformität mitgehen, weil es Personen gibt, die sagen, ich will nichts nach außen tragen, weil die sagen, so privat ist privat und Arbeit ist Arbeit. Also wo es diese Verschmelzung einfach nicht so arg gibt, die werde ich haben. Was es nur wichtig ist, dass die trotzdem den Spirit mittragen. Sprich, dass die sagen, hey, das ist nicht meine Welt, aber wenn ihr das macht, cool, und ich bin auf Facebook und ich teile das auch gerne oder ich like euch mal, aber ich will selbst nicht im Fokus stehen. Das zu tolerieren ist wichtig, und die darf man auch nicht zwingen, weil sonst kommen die in eine Lage, wo sie sich einfach nicht wohlfühlen. Was du aber machen kannst, ist quasi den Personen, die da Lust drauf haben, Benefits zu geben und einfach mal zu fragen, was brauchen die denn? So dumm es klingt, beim einen ist es Geld, der sagt so, ja klar, ich bin dabei, können wir finanztechnisch was machen, dann gibt es halt einen kleinen Geldbonus oder irgendwie einen Warenkorb oder völlig egal, irgendeine kleine Boni. Beim anderen ist das Thema so, ja, ich hätte gern Urlaubsausgleich dafür, also Freizeit ist ein Thema. Beim dritten ist es, oh ja, ich bin gerne Werbefigur und ich finde das auch geil und stehe da dahinter, ich hätte gern zusätzlich noch die und die Weiterbildung. Also es sind verschiedene Punkte, klar, große Themen, die ich da reinpacke, aber man muss immer den Handel sehen, was stecke ich rein, was kommt raus. Ich mache eine gute Kampagne, rekrutiere dadurch 3 neue Mitarbeiter. Normalerweise kostet mich die Rekrutierung von 3 Mitarbeitern 15.000, 20.000 Euro. wenn ich es jetzt auf einem gewissen Level angucke. 20.000 Euro, will ich dem Mitarbeiter dann 500 Euro Geschenkboni geben oder einen coolen Warenkorb oder zwei Europapark-Karten? Einfache Rechnung, klar, kann ich machen. Und so stecke ich die Menschen eben an. Der eine braucht diesen Anreiz, für den anderen ist der Anreiz aber einfach so, ich bin Teil von einer Bewegung, ich bin der, wo im Vordergrund steht, ich bin derjenige, der die Fackel tragen darf. Das reicht für den einen vielleicht auch. Dementsprechend ist es wichtig, transparent vorzugehen, alle Mitarbeiter mitzunehmen durch regelmäßige Mailings, durch zeigen, was man vorhat, durch eine Jahresplanung, durch Videos, durch interne Podcasts, durch interne Kommunikation. Und auf der anderen Seite die den Schritt wagen, dafür rauszugehen, A, öffentlich den Respekt zu zollen, durch, bestes Beispiel, bei uns gab es vom Vorstand hier eine Rede, wo er das gesagt hat, so toll, toll, dass das gemacht wurde, vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben bei diesen Videos. Öffentlicher Respekt, gegebenenfalls, wer es braucht, zusätzlich noch irgendwie eine kleine Prämie. Und dann sorgt das normalerweise dafür, dass es einen gewissen Rundlauf hat.
Unbedingt. Also dem ist gar nicht so mehr so viel hinzuzufügen, was ich noch sagen möchte dazu. Es empfiehlt sich, das Ganze erstmal intern auszuprobieren und einfach intern mal Geschichten zu erzählen, dass die Mitarbeiter einfach mal aus ihren Abteilungen zum Beispiel berichten oder von ihren Projekten, an denen sie gerade dran sind, dass sie da mal ein Gefühl für bekommen, wie ist es denn, vor dem Mikrofon zu stehen, vor einer Kamera zu stehen, Postings in einem internen Netzwerk zu machen und sich ein bisschen zu profilieren und dann den nächsten Schritt zu gehen und für die nach draußen Kanäle aufzubauen oder die Personen in die Kommunikation nach außen mit einzubinden. Und das kann ja dann auch wirklich jemand sein, der vielleicht sonst gar nichts mit dem Thema zu tun hat, der tatsächlich am Schalter steht, aber eine Affinität für die Medien hat und Bock drauf hat und der euch einfach im Marketing supportet oder im Vertrieb oder im HR. Und dann ist es oft so, dass Mitarbeiter das einfach schätzen, die Sichtbarkeit, die sie dadurch bekommen oder auch den Respekt im Unternehmen. Und dann kann ich sogar so weit gehen, dass ich halt regelmäßig intern auch einen Verteiler verschicke, was man denn nach draußen erreicht hat. Oder dass man, ich habe es ja schon bei Firmen gesehen, die dann den Instagram-Feed ausdrucken und den in die Kantine hängen oder in den Eingangsbereich, wo dann wirklich alle Kunden, alle Kollegen etc. die Bilder sehen. Und dann halt sagen, ja okay, wenn der Kollege XY da sich so einbringt, dann will ich das vielleicht auch mal machen. Und so kann ich dann nach und nach einen nach dem anderen oder eine nach der anderen anstecken. Also es erhöht insgesamt den Social Proof auch dann fürs Unternehmen, weil eben Persönlichkeiten wie du und ich, ja, oder könnte die Nachbarin, der Nachbar sein, nach draußen kommunizieren, man merkt, da ist jetzt nicht alles super professionell, sondern das sind ganz normale Menschen, echte Menschen, wie wir auch immer so gern sagen in dem Podcast. Und das ist oft genau der Trigger oder der Vorteil, den ich ja in der regionalen Werbung etc. habe. Aber ich glaube, da haben wir auch separat nochmal eine Frage.
So, weiter geht's.
So, hallo. Ich bin hier in Alena, ich komme von der Volksbank Stutensee-Weingarten, das liegt in der Nähe von Karlsruhe und betreue dort hauptverantwortlich die jungen Kunden und auch den Social-Media-Auftritt unserer Bank. Daher ist meine Frage an euch, ob es irgendwelche bestimmten Alleinstellungsmerkmale gibt, die jetzt eben beim Employer Branding besonders ausschlaggebend oder auch erwähnenswert sind.
Unbedingt, unbedingt. Das ist eine sehr schöne Frage, denn genau durch diese USPs kann ich mich doch vom Mitbewerber hervorheben. Dass ich eben sage, hey, ich bin viel besser als die mit der anderen Farbe im Logo oder als die gegenüber der Straßenseite. Und für Bewerber da draußen ist es oft sehr schwer greifbar, was ist denn das Besondere am Unternehmen? Und allein mal diese Bullet Points, die ich in vielen Stellenanzeigen sehe, greifbar zu machen und mit Leben zu füllen, mit Geschichten zu füllen, das allein kann mich abheben. Beispiel, viele Unternehmen schreiben mittlerweile rein in ihre Stellenanzeigen, hey, wir bieten flexible Arbeitszeiten. So, jetzt ist für das eine Unternehmen die flexible Arbeitszeit, dass die 2 Stunden Mittagszeit machen können statt einer. Oder dass sie da zwischen 8 und 10 anfangen dürfen. Für andere Mitarbeiter ist Homeoffice das Thema flexible Arbeitszeiten und da wiederum, dass 90% der Arbeitszeit im Homeoffice stattfinden kann. Und umso transparenter ich das Ganze mache und Social Media dafür nutze, umso besser. Und da ist es einfach wichtig, mal im Unternehmen sich rumzufragen, einfach mal die bestehenden Mitarbeiter zu fragen, hey, warum seid ihr eigentlich hier, warum habt ihr euch hier beworben, was gefällt euch besonders gut an dem Unternehmen? Und das einfach für die Kommunikation nach draußen zu nutzen, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und zu gucken, dass ich einfach hier mich abhebe vom Mitbewerber, der das vielleicht nicht so schafft, sich da hervorzustellen, weil wenn wir mal ehrlich sind, ob ich jetzt zu Bank A oder B gehe, ähnliches Portfolio kriege ich immer oder ähnliche Angebote beziehungsweise eine ähnlich gute Ausbildung. Das wird ja einfach durch den Staat schon reglementiert und durch die Abschlüsse. Aber indem ich genau meine Benefits dann darstelle, A, in der Stellenausschreibung ganz oben, B, erkläre durch ein Video, durch Bilder, durch Geschichten, durch meine Mitarbeiter als Influencer, umso besser wird es für einen Außenstehenden da draußen auch, sich eher für euch zu entscheiden, als eben für den Mitbewerber.
Ah, sehr schön, da kommt jemand.
Ich glaube, ich komme jetzt auch nochmal mit der letzten Frage, die wir angepinnt haben.
Nein, da ist noch eine, alles gut, alles
gut. Okay. Schade, dass man hier nichts sieht. Da wurde gewunken.
Okay, ich stell trotzdem mal meine Frage. Wir haben es eigentlich eingangs schon über die verschiedenen Kanäle und jetzt wollte ich mal von euch wissen, wie erreichen wir am besten die Generation Z? Geht es über Kanäle, geht es über Content? Was ist da die beste Strategie?
Sehr, sehr geile Frage und das können jetzt die Außenstehenden hier im Podcast nicht sehen. Wir hatten vorhin einen Überblick über die verschiedenen Generationen und wir haben ja schon viel geredet über die Unterscheidungen der Netzwerke, dass ich da oft andere Zielgruppen antreffe und ich sage da auch immer, ja gut, mit 16 wollte ich auch nicht in den gleichen Club wie meine Eltern gehen, deswegen, ja, ist Facebook vielleicht bei der Zielgruppe ein bisschen weniger und andere Netzwerke wichtiger, aber das ist nur das eine Thema, die Netzwerke. Das andere ist, dass ich tatsächlich zwischen den Generationen sehr, sehr große Unterschiede abzeichnen, was zum Beispiel das Thema oder die Themen Werte angeht, was die Interessen angeht, was auch die technische Affinität angeht. Und da einfach mal zu schauen über die Contents, dass ich das eben differenziere. Dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Gewinnspiel mache für die Generation Z, dann verlose ich eher einen coolen Sneaker oder einen Streaming-Abo bei Spotify oder Netflix, wohingegen, wenn ich eine andere Altersgruppe ansprechen möchte, ja, die Babyboomer, die ganz ältere Generation, die in Richtung Rente unterwegs ist, dann gehe ich ja ganz anders in der Kommunikation ran, vielleicht auch andere Kanäle oder wahrscheinlich andere Kanäle, aber einfach ganz andere Werte, die ich hervorhebe, die der Generation wichtig sind und auf die ich versuche, meine Contents abzuziehen, meine Kommunikation, um die eben auch genau auf ihrer Werteskala zu treffen. Denn da kommt schlussendlich die Entscheidung dann auch her, ob ich mich bei einem Unternehmen bewerbe in die Richtung, ob ich bei dem Unternehmen kaufe, wenn ich einfach verstehe, für was das Unternehmen steht und für welche Werte und dass ich mich da auch wohlfühle, langfristig, nachhaltig.
Ja, Generation Z auch zu erreichen, ganz einfach, das ist die erste Generation, die nichts gemacht hat, ohne jemals ein Smartphone in der Hand zu haben. Sprich, die kennen es nicht, die haben keine voranaloge Zeit wie wir jetzt, die in der Generation Y sind, die so eine gewisse Mischform haben. Wir sind alle sehr, sehr smartphone-lastig und sehr am an den Medien gebunden, kennen aber noch eine analoge Zeit. Das kennen die nicht. Dementsprechend ist das Content-Niveau, was die gewohnt sind, was die kennen, was die auch selbst produzieren können, deutlich höher als das, was manche Firmen heutzutage liefern können. Deswegen, die erkennen Bullshit. Die wissen, ob das ob die sich wirklich Mühe geben, ob das authentisch ist oder ob das gestellte Kackscheiß ist. Das merken die. Dementsprechend ist es einfach wichtig, von vornherein authentisch zu kommunizieren, zu sagen, so ist es und nein, wir haben vielleicht keinen Tischkicker und wir haben vielleicht keinen Pool mit Delfinen vor dem Ding, aber wir haben eine Kantine, wir sind für die Region hier, wir machen das, 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 das und das. Ehrlichkeit, Authentizität und damit ziehe ich die Leute dann an. Klar muss ich auch verschiedene Kanäle auf dem Schirm haben. Ja, ein TikTok wird immer relevanter. Ich glaube nicht, dass, also ich gebe hier mal die Wette in den Raum ab, mal gucken, ob ich in den nächsten 12 Monaten recht habe. Ich glaube nicht, dass TikTok von Facebook irgendwie gefressen wird, überholt wird etc. Ich glaube, dass TikTok weiterhin relevant bleibt. Es wird jetzt nicht das Top-Recruiting die Top-Recruiting-Plattform sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es neben Facebook, Instagram, WhatsApp etc. koexistiert und einfach eine deutlich höhere Relevanz haben wird. Und deswegen muss ich mich damit halt auch befassen als Recruiter oder als Employer, wenn ich mich mit Employer Branding befasse. Ich muss die Plattform beachten, ich muss sie ernst nehmen, ich muss drauf gucken und auch wenn da aktuell nur Schminkgeschichten, Tanzvideos und abgehen, aber wir haben 2013, 2014 meine ich so die Ecke, haben wir das gleiche von Instagram gesagt, so eine Plattform, wo irgendwelche Spastis ihr Essen posten. Das war ja genau das gleiche, das haben wir auch von Instagram gesagt. Was macht Instagram heutzutage? Wir haben in 2 Jahren 500 Millionen Nutzer mehr. Wir sprechen hier von einer Plattform, die mehr Umsatz macht als diverse Großhandelsketten. Wir verbringen im Durchschnitt 2 Stunden auf Instagram täglich, die jüngere Zielgruppe noch viel, viel mehr. Also wir haben hier eine Plattform, die unglaublich Aufmerksamkeit auf sich zieht und aktuell im Hauptfokus ist. Deswegen dürfen wir nicht, also es ist immer das Gleiche, eine Plattform geht hoch, hat Zuwachs, wächst bis zum gewissen Grad, dann kommt irgendwas Neues, dann springen die jüngeren Nutzer auf die neue Plattform, die alte Plattform wird immer älter und stirbt irgendwann mal, wenn sie sich nicht selbst neu erfindet. Wir haben das bei Friendster gesehen, wir haben das bei MySpace gesehen, wir haben das bei ICQ und AOL gesehen und MSN Messenger und wie sie alle heißen. Das war genau das gleiche Prinzip. Facebook hat es geschafft, aktuell den Hype quasi, den die gerade in Europa und in Amerika hatten, ein bisschen umzuwandeln, weil sie sich weg vom Newsfeed hin zu zwischenmenschlicher Kommunikation bewegen, weil es darum geht, Nutzen und Interessen zu clustern innerhalb der Gruppen.
Meaningful also, Interactions.
Meaningful richtig. Interaction, wie Sachs das ganz gut gesagt hat. Und Instagram wird auch einen gewissen Wandel haben. Aktuell boomt es und aktuell funktioniert es. Aktuell gibt es viele Shopping-Geschichten, da wird Umsatz getrieben, das läuft. Irgendwann mal muss Instagram sich auch neu erfinden, sonst wird das so schnell passieren, dass es von TikTok oder ähnlichen Plattformen einfach vom Thron gestoßen wird. Bedeutet also, dementsprechend, ich muss als Employer Branding Beauftragter oder einfach als Marketer auch neue Plattformen im Blick halten und authentisch kommunizieren und meiner Zielgruppe einfach kein Bullshit erzählen. Wenn ich kein Homeoffice habe und kein Tischkicker, dann mach nicht so, als ob du N26 bist oder irgendein geiles, hippes Berliner Startup. Mach nicht so.
Ja, weil das wird ja früher oder später wieder auf die Füße fallen. Das kommt raus. Dafür sorgt Social Media dann die Zielgruppe ganz allein. Um aber nochmal so den Kreis zu schließen, also ja, Thema ist eins, Plattformen, B, diese Generation zu verstehen, denn die kennt es ja gar nicht anders. Für die ist das alles selbstverständlich, dass sie Smartphone haben, dass sie jederzeit online sind, dass sie sich jederzeit alles leihen können, Carsharing und wieder irgendwo abstellen können, dass sie jederzeit sich was streamen können, die kennt es ja gar nicht anders. Also ist es gar nicht unverständlich, dass sie halt das auch erwarten im Business-Kontext. Und da darf ich mir halt dann halt Gedanken machen, A, in der Ansprache, Kanäle, B, was für Werte kommuniziere ich, wie stelle ich es nach außen dar, dass ich die Zielgruppe verstehe, dass es aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein paar Werte gibt, die Sinn machen, die einfach traditionelle Ursprünge haben und die ich auch nach wie vor beibehalte. Aber wie kann ich dann auch noch im Unternehmen gucken, wie kann ich der Generation gerecht werden, indem ich dann andere Bindungsmöglichkeiten habe, indem ich andere Incentives habe, indem ich dann auch zum Beispiel mit anderen Lernmethoden arbeite und damit dann auch diese junge Generation, yeah, in Anführungsstrichen, binde.
Ja. Werte verändern sich ja auch nicht. Also die Unternehmenswerte sind ja immer die gleichen. Also ich nehme den Bezug gerne zu den Volksbanken, die wir hier vor uns sitzen haben. Die Werte einer Volksbank, genossenschaftlich, für ihre Mitglieder, für ihre Region, für nachhaltig etc. Die Werte gibt es schon seit 150, 200 Jahren. Die sind in dem Unternehmen implementiert. Das Einzige, was sich verändert, ist die Art der Kommunikation. Technologie sorgt nicht dafür, dass sich irgendwas an uns verändert, sondern es ist einfach nur, es macht es breiter, öffentlicher und transparenter. Wenn ich ein nachhaltiges, gutes Unternehmen bin, was gut und nachhaltig wirtschaftet, was eine Volksbank im Normalfall macht, weil sie sonst weg vom Fenster wäre und keine Relevanz mehr hätte, dann ist es doch nichts anderes. Früher habe ich in meinem Geschäftsbericht drüber gesprochen und in der Zeitung. Heute muss ich halt auf TikTok, Snapchat und Facebook und Instagram darüber sprechen und zwar in dem Ton, dem die Plattform passend ist. Es ist nichts anderes. Ja. So, ich glaube, wir haben noch eine. Word. Ich glaube, wir haben noch eine. Ich glaube, wir haben noch eine Frage nach meinem kurzen Rant hier.
Yes.
Hallo, ich bin die Matthäa von der Fahrbank von Neufen Tech und bin dort zuständig für die Online-Geschäftsstelle und Social Media. Meine letzte Frage an euch. Wir sind eine relativ kleine Bank in unserer Region zwischen Reutlingen und Stuttgart, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wo ich herkomme. Und zwar, bleibe ich mit Employer Branding in der Region oder gehe ich damit auch überregional?
Kommt auf eure Unternehmensstruktur an. Also wenn ihr sagt, euer übergeordnetes Ziel ist das Thema Regionalität und ihr wollt auch in Anführungszeichen nur Talente aus der Region rekrutieren, dann ist es sinnvoll, nur in der Region zu bleiben. Frage, ist euer Unternehmen wirtschaftlich so aufgestellt, dass es sich leisten kann, nur in der Region zu bleiben und nur regionale Talente zu suchen? Bezweifle ich. Klar, ihr habt Stuttgart vor der Nase. Stuttgart hat einiges an Talentpool zu bieten, aber trotzdem, ich würde grundsätzlich auch überregional gehen, aber nicht in Hamburg suchen. Also jetzt, ich würde keine Werbeanzeigen mit Targetierung Hamburg machen. Ich würde zum Beispiel Content produzieren, den per Werbeanzeige und Ad ausspielen und das Ganze eben in dem Radius von Arbeitsstelle und was ist pendeltechnisch human, 30 Kilometer, 35 Kilometer, irgend sowas, ausspielen mit den passenden Interessen und da die Zielgruppe dementsprechend eingrenzen. Weil da ist die Chance groß, dass jemand herzieht. Klar, natürlich kann man sagen, so ja, es gibt auch jobtechnisch Menschen, die große Strecken umziehen. Also gerade bei einem Unternehmen, was so emotional in der Region verankert ist, ist die Tendenz eher, ich komme aus Region oder Umland.
Also ich bin immer ein Fan von sehr, sehr regional zu starten und dann langsam den Kreis größer zu machen, wenn ich eben genau in der Region nicht das finde, was ich brauche. In dem Fall Arbeitskräfte, dann den Ring immer ein bisschen größer zu machen und zu gucken, was kann ich denn auch überregional anziehen. Problem ist natürlich gerade im Bankenumfeld, dass eigentlich die Geschäftsgebiete relativ klar abgesteckt sind. Das heißt, wenn ich dann auf einmal zu präsent bin bei einem Mitbewerber, dann kann das schon schwierig sein. Auf der anderen Seite gibt es auch schöne Methoden, dass ich zum Beispiel sage, okay, was gibt es denn vielleicht in meinem Einzugsgebiet auch an anderen Love Brands, die gegebenenfalls eh schon Personen und Fachkräfte überregional anziehen. Beispielsweise, wenn eben ein großes Automobilunternehmen oder großer Automobilhersteller Leute aus Hamburg rekrutiert, dann reist ja oft der Partner auch mit hin. Jetzt kann es natürlich sein, der Partner hat nämlich dann eben als Schwerpunkt eine Bankenausbildung oder so. Und dann kann ich schauen, kann ich in diesen Orten, wo der Automobilhersteller unterwegs ist, kann ich da vielleicht auch nochmal irgendwie eine Duftmarke setzen und sagen so, hey, hier gibt es übrigens auch eine Bank, die gerade Mitarbeiter sucht. Das wäre so die nächste Form, wie ich dann von der Regionalität in die Überregionalität gehen kann. Allerdings, wie gesagt, mit Fingerspitzengefühl, dass ich nicht auf einmal im Gebiet einer Mitbewerber oder Marktbegleiter Bank oder Unternehmen dann sichtbar wird oder zu sichtbar wird und da ein bisschen ja, in Stress gerät.
Grundsätzlich kann aber auch, also gerade weil wir uns über das Thema Branding unterhalten, der Content kann ja grundsätzlich dafür so gebaut werden, dass er auch überregional funktioniert. Also ich baue den Content zwar regional auf mein Unternehmen, dass es authentisch ist, dass alles realistisch ist und alles passt, aber ich sag mal, ein gut aufgesetztes Imagevideo zum Beispiel funktioniert ja auch in Hamburg. Und dann ist es eine Frage des Budgets und der Ausspielrate und wie viel ich dafür investieren will und so weiter. Sehr schön, ich glaube, wir haben es, oder? Ja, sehr geil. Dann vielen, vielen Dank an alle, die hier Fragen gestellt haben aus unserer Workshop-Gruppe. Jens Becherer ist übrigens auch gerade reingekommen vom BWGV. Vielen, vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben. Danke euch fürs Zuhören. Wir würden uns supermäßig darüber freuen, wenn ihr den ganzen mal 5 Sterne gebt, uns auf Spotify folgt, bei Deezer und Soundcloud durchschaut. Und ansonsten sehen wir uns ab jetzt wieder regelmäßig, hoffentlich, nein, Spaß beiseite, auf jeden Fall regelmäßig am Mittwochabend 20:30 Uhr zu einer neuen Folge Digitalpalaver.